Hyslop Uncut.
Schönen guten Tag. Gefühlt vergeht kein Tag mehr in Deutschland ohne Meldungen über Messerangriffe. Ob im Zug, im Kaufhaus oder selbst auf einer EM-Feier, es kann überall passieren. Wie konnte es dazu kommen? Was kann dagegen unternommen werden? Und wie sollten Sie sich verhalten, wenn Sie in solch eine Situation geraten? Unter anderem darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Herzlich willkommen, Manuel Ostermann.
Hallo.
Herr Ostermann, ich habe es gerade eben schon gesagt, gefühlt vergeht kein Tag mehr ohne solche Angriffe oder zumindest ohne Meldungen über solche Angriffe, wenn wir nur mal in die letzten Wochen reinschauen. Wir hatten eine schlimme Attacke in Frankfurt, da ist eine Frau von einem jungen Mann angegriffen worden. Wir hatten in Wolmirstedt einen Angriff auf eine EM-Party, auf eine private. Wir hatten in Stuttgart, apropos EM, in Stuttgart dann eine Attacke beim Public Viewing. Und gerade gestern am Tag, bevor wir dieses Gespräch aufnehmen, hatten wir in Lauf an der Pegnitz einen Angriff auf Bundespolizisten. Da ist der Angreifer erschossen worden. Frage, Herr Ostermann, täuscht dieser Eindruck, täuscht das, dass wir eine Zunahme haben oder haben wir tatsächlich immer mehr Angriffe in Deutschland?
Nee, das täuscht eben nicht. Es ist auch nicht der Eindruck, dass tagtäglich Messerangriffe geschehen in Deutschland, sondern es ist de facto so. Wir wissen aus der polizeilichen Kriminalstatistik, und die wird erst mit dem Tatmittel Messer seit 2020 bundesweit erhoben und darauf differenziert in zwei Kategorien. Einmal Angriff, schwere und gefährliche Körperverletzung und einmal Raubdelikte. Wissen wir, dass mit über 8.950 Tatmittel Messer tagtäglich genau dieses diesen gefährlichen Gegenstand auf Personen gerichtet wird. Also insofern ist es nicht einfach ein subjektives Empfinden, sondern objektive Realität, die wir da erleben.
Jetzt haben Sie schon gesagt, seit 2020 schaut man in der PKS da genauer drauf. Ab wann hat man denn gemerkt, das ist ein Phänomen, da müssen wir jetzt mal ein besonderes Auge drauf haben, das müssen wir gesondert erfassen?
Naja, zumindest sage ich es mal anders. Man konnte es irgendwann nicht mehr ignorieren. Die Bundesländer haben das schon individuell für sich gemacht, auch mit unterschiedlichem Zeitverzug, unterschiedliche Tatbestände mit reingenommen. Auch das Mitführen wurde teilweise dokumentiert. Das heißt also, bundesweit konnten wir gar nicht absehen, wie dringlich ist denn das Problem und vor allem, wie konsequent müssen wir so ein Gewaltphänomen entgegentreten. Also konnte man sich da politisch schon gar nicht mehr gegensperren, sodass man dann gesagt hat, wir müssen Parameter schaffen, damit wir ein bundeseinheitliches Lagebild bekommen. Und daraus ist eben 2020 dieses Bundeslagebild Tatmittel Messer entstanden. Und heute zeigt sich, trotz dieser Kürze der Dokumentation, haben wir in den letzten 4 Jahren immer einen massiven Anstieg gehabt. Und ja, wie gesagt, heute erleben wir es tagtäglich in ganz unterschiedlichen Situationen, dass dieses Tatmittel Messer eben zum benutzt wird. Und dementsprechend müssen wir natürlich auch agieren und reagieren. Denn eins steht auch fest, das Tatmittel Messer bedeutet immer eine akute Gefahr für Leib und Leben.
Jetzt waren es im Jahr 2021 um die 7.000 Fälle, die erfasst wurden, zuletzt 2023 um die 9.000 schon, also eine ordentliche Zunahme, wie Sie schon gesagt haben. Was weiß man denn über die Täter, Herr Ostermann?
Ja, wir wissen, dass über 50% der Straftatverdächtigen, sie sind ja noch nicht mit Rechtskraft verurteilt, nicht Deutsche sind. Und jetzt wird es halt spannend. Und die polizeiliche Kriminalstatistik differenziert in Deutsch und in Nicht-Deutsch. Das ist natürlich kaum aussagekräftig, weil wir eben nicht wissen, wer versteckt sich denn hinter dem Nicht-Deutschen? Sind das europäische Ausländer? Sind das Drittstaatsangehörige? Und ich darf Ihnen sagen, wenn man die polizeiliche Eingangsstatistik nehmen würde, würden wir relativ klar feststellen, dass die Masse der nicht-deutschen Straftatverdächtigen Menschen sind aus den Asylhauptherkunftsländern. Und genau da liegt der Hase im Pfeffer. Wir haben das neue Staatsbürgerschaftsrecht, die Debatte um die Migrationskrise und die Zunahme der Straftatbestände, insbesondere gegen Leib und Leben und sexuelle Selbstbestimmung, ist eine Debatte, die Politik ungern führen möchte. Und deswegen wird das natürlich so ein bisschen verklausuliert. De facto ist es aber so, dass es gerade diese Menschen sind, die uns hier das Leben schwer machen und es gerade diese Menschen sind, die eigentlich kein Bleiberecht in Deutschland haben dürften. Weil für mich steht völlig klar, wer solche Straftaten begeht, für den muss die Reise hier in Deutschland enden.
Sie sagen schon, die meisten Tatverdächtigen sind nicht deutscher Herkunft. Jetzt wird das Thema Flüchtlingskrise seit 2015 dann immer wieder, kommt immer darauf an, wer es sich heranzieht, genommen. Haben Sie das Gefühl, das wird instrumentalisiert oder ist es tatsächlich so, dass man sagen kann, seit 2015 und den Folgejahren haben wir hier einfach ein massives Problem und es wurde vielleicht zu lange weggeschaut?
Es wird nicht instrumentalisiert, vielleicht auch ein Stück weit, aber vor allem wird es tabuisiert. Das ist viel wichtiger. Die Politik wundert sich, warum unsere Gesellschaft immer radikaler werden, warum radikale Ränder immer mehr Zuwachs bekommen und mehr Deutungshoheit gewinnen. Ich kann Ihnen das sagen. Schuld daran sind nicht die radikalen Ränder, sondern die demokratische Mitte im Parteispektrum, die schlicht und ergreifend sich vor der Realität versteckt. Und die Migrationskrise bedeutet eben auch die Zunahme von Kriminalität. Wir brauchen nur in die Statistiken gucken, da wo es richtig relevant wird, und zwar bei Straftaten gegen Gewalt und gegen Leib und Leben und gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Da wissen wir, wer die Tätergruppierungen sind. Und vor allem, Statistiken kann man ja immer individuell auslegen. Aber eins dürfen wir bitte immer nie vergessen mit Blick auf diese Statistiken, und zwar der prozentuale Anteil nicht deutscher Tatverdächtiger, insbesondere in diesem Bereich der Straftaten im Vergleich zu deutschen Tatverdächtigen mit Blick auf das Bevölkerungsvolumen der Gesamtheit. Das heißt also eine massive Überproportionierung von nichtdeutschen Straftatverdächtigen, insbesondere aus den Asylhauptherkunftsländern, sprechen ein deutliches Bild. Die Migrationskrise bedeutet auch ein Import von Kriminalität. Das muss uns nicht gefallen, aber wir müssen eine Antwort darauf finden. Finden wir sie nicht, dann sind es die radikalen Ränder der Bundesrepublik Deutschland, die davon profitieren. Und dann brauchen wir uns am Ende auch nicht beschweren, warum es so ist, wie es aktuell ist.
Ich habe es eingangs schon gesagt, es kann einen überall treffen, egal ob man im Kaufhaus ist, wie es damals in Würzburg war, oder ob man vielleicht auf einem Marktplatz ist, wie es in Mannheim war. Darüber sprechen wir dann gleich noch. Was macht das eigentlich mit dem Sicherheitsgefühl der Bürger, aber auch der Polizeibeamten?
Naja, es gibt ja das objektive und subjektive Sicherheitsempfinden der Menschen. Und ich spreche mal ganz gerne von einem kollektiven Freiheitsverlust, den wir in Deutschland erleben. Was meine ich eigentlich damit? De facto ist es so, und da braucht man sich nur in die Realität bewegen und mit Menschen draußen sprechen. Eine Vielzahl, insbesondere Frauen, die betroffen sind, meiden zu unterschiedlichen Uhrzeiten bestimmte Plätze und Orte oder den ÖPNV oder Großveranstaltungen. Nicht, weil sie keine Lust darauf haben, sondern weil sie sich nicht mehr sicher fühlen. Und ich darf Ihnen sagen, so ganz von der Hand zu weisen ist es nun mal eben auch nicht, weil die Straftaten, die tagtäglich passieren, beweisen es ja. Und genau da müssen wir in diese Debatte rein. Wir sind also in einer Debatte, wo wir sagen, in Deutschland haben Menschen Freiheitsverluste. Warum haben sie das? Weil sie Angst haben. Und diese Angst ist berechtigt. Sie ist natürlich nicht so massiv berechtigt, aber das eine ist das Empfinden. Und das müssen wir ernst nehmen. Wenn wir anfangen, die Bürger in diesem Lande nicht mehr ernst zu nehmen, weil es möglicherweise in parteipolitischen Diskurs gerade nicht reinpasst, dann werden wir diese Menschen verlieren. Und noch viel schlimmer, Freiheit bedeutet immer Sicherheit und Sicherheit immer Freiheit. Und deswegen kann das eine nur mit dem anderen funktionieren. Und es darf sich nicht ausschließen, das schließt sich gerade aus. Insofern glaube ich schon, dass wir die Lage, die wir heute, die wir aktuell und heute in der Bundesrepublik Deutschland haben, nicht nur sehr ernst nehmen müssen, sondern vor allem auch die Menschen mitnehmen müssen. Zu den Maßnahmen kommen wir ja später noch. Und was das mit Polizeibeamten ausmacht, ich meine, Polizeibeamte sind auch Menschen. Der Vorteil, Polizeibeamte sind darauf trainiert. Sie sind in der inneren Einstellung auch in den Dienst versetzt, dass sowas immer wieder passieren kann. Wir haben das in Vielzahlen von täglichen Einsatzabwicklungen erlebt, wie professionell man dort agiert. Aber keine lebensbedrohliche Einsatzlage geht an irgendeinem Menschen spurlos vorbei. Und wie gesagt, Polizeibeamte sind auch nur Menschen.
Geht dann auch die Angst im Einsatz immer ein bisschen mit jeden Tag?
Ich glaube nicht, dass die Angst überwiegt. Das darf sie auch nicht im Polizeidienst. Aber der Respekt und damit eben auch die Wachsamkeit täglich im Einsatzraum, die bedingt es dann natürlich. Und das ist aber auch essentiell wichtig für uns. Denn immer dann, wenn man hellwach ist, wenn man auf jedes Szenario vorbereitet ist, auch gedanklich vorbereitet ist, kann man in solchen Situationen abliefern. Und da bin ich sehr stolz auf meine Kolleginnen und Kollegen, dass sie in so angespannten Sicherheitszeiten permanent so hellwach sind und die Menschen sich wirklich darauf verlassen können, dass die Polizei vor Ort ist und die Situation nach bestmöglichen Erkenntnissen und vor allem nach professionellen Maßstäben abarbeitet.
Sprechen wir mal über die Vorbereitung. Wie werden Polizeibeamte eigentlich auf Messerattacken vorbereitet, geschult? Wie muss man sich das vorstellen? Was läuft da ab?
Also grundsätzlich ist es so, dass wir im Bereich Tatmittelmesser und im Bereich lebensbedrohliche Einsatzlagen solche Szenarien, also Angriffe simulieren aus unterschiedlichen Perspektiven, aus unterschiedlichen Reichweiten. Klar, immer in Verbindung mit den Führungs- und Einsatzmitteln, also Schlagstock, Pfefferspray, Schusswaffe. Den Taser haben wir ja leider noch nicht flächendeckend. Wenn die Bundesinnenministerin das hört, nochmal mein Appell, dass sie es endlich einführt. Das ist eine Frechheit, dass es noch nicht getan hat. Und ich sag mal, polizeitaktische Vorbereitungsszenarien werde ich hier natürlich nicht preisgeben. Das ist ja völlig logisch. Es ist das kleine Einmaleins der Polizei. Aber, und das ist vielleicht ganz wichtig und das müssen Sie wissen, ein Messerangriff von unter 7 Meter ist schlicht und ergreifend nicht abzuwehren. Können Sie machen, was Sie wollen, können Sie so gut trainiert haben, wie Sie wollen, es ist nicht abzuwehren. Soll also heißen, auch darauf wird man vorbereitet, physisch und psychisch, dass wenn man mit 2 Polizeibeamten in so eine lebensbedrohliche Einsatzlage kommt, man davon ausgehen kann, dass mindestens einer getroffen wird. Und dann geht es nur noch darum, wie schwer wird man getroffen. Da wird dann auch natürlich geschult, möglicherweise und bestmöglichst lebensbedrohliche Verletzungen zu verhindern. Darüber reden wir. Und das muss man sich mal verdeutlichen. Also man muss das mal ins Bewusstsein schaffen, dass man mit Wissen und Wollen in diese Situation reingeht und auch trainiert, dass möglicherweise eine Kollegin oder ein Kollege getroffen wird, um diese Einsatzsituation abzuarbeiten und um beteiligte Dritte, ja, am Ende das Leben zu retten.
Wir müssen mal genau darüber reden, Herr Ostermann, über einen Einsatz, bei dem ein Polizeibeamter getroffen wurde, und zwar so schwer verletzt wurde, dass er schlussendlich daran gestorben ist. Das war der Einsatz am 31. Mai in Mannheim. Vielleicht für all die, die es mag, Leute geben, die noch nicht mitbekommen haben, was am 31. Mai in Mannheim passiert ist, vielleicht können Sie mal zusammenfassen, was war damals los, was ist damals passiert?
Na, schlicht und ergreifend ist da ein offensichtlicher Islamist über den Marktplatz in Mannheim gelaufen, weil dort eine islamfeindliche Kundgebung stattgefunden hat und hat sich nach mehreren Minuten, als er sich am Tatort umgeschaut hat, sich dazu entschlossen, den Vorsprecher oder den Hauptredner oder den Organisator zu töten, und zwar mit einem Messer. Ist dann auf die Person drauf und hat zugestochen wie verrückt. Eine riesen Tumultlage hat sich entwickelt. Die Einsatzkräfte haben versucht, die Gruppen zu trennen, natürlich den Angreifer kampfunfähig zu machen. Und durch ein separates Missgeschick eines Ordners konnte sich die Person aus dem Klammergriff eines Zivilisten befreien und hatte so die Möglichkeit, auf bestialische Art und Weise nochmal auf unseren Kollegen einzustechen, der dann schlussendlich verstorben ist. Deshalb verstorben ist, weil er das gemacht hat, wofür er mit voller Überzeugung stand, und zwar Menschenleben zu schützen und Einsatzsituationen abzuarbeiten. Und da haben wir in trauriger Art und Weise festgestellt, nicht nur wie gefährlich das Tat mit dem Messer ist, sondern vor allem, wie gefährlich der Job des Polizeibeamten ist. Und ich möchte vielleicht auch hier jetzt nochmal die Gelegenheit nutzen, der Familie von unserem Kollegen mein herzlichstes Beileid auszudrücken, alles erdenklich Gute und immer verbunden mit dem Versprechen, dass wir Ruben niemals vergessen werden.
Ich denke, da schließt sich jeder auch mit an, Herr Ostermann. Jetzt war dieser Tag, es war ein Freitag, ein Tag, der sehr schnell eine mediale Dynamik entwickelt hat. Also innerhalb weniger Minuten gingen die ersten Videoschnipsel durchs Netz, die ersten Nachrichten gingen rum, und ab dann lief es eigentlich das ganze Wochenende durch. Es war das bestimmte Thema. Immer wieder gab es Updates, was den Gesundheitszustand von Ruven Lauer, so hieß der Beamte, anging, bis schlussendlich nach dem Wochenende bekannt wurde, er hat den Kampf leider verloren. Frage, Herr Ostermann, wie haben Sie den Tag des Angriffs erlebt und das Wochenende mit dieser ganzen Berichterstattung drumherum?
Also, ich habe natürlich sehr früh Kenntnis davon erlangt, habe auch die Bilder gesehen. Was soll ich Ihnen sagen? Also, große Betroffenheit trifft es nicht. Also trifft auch nicht meine Emotion, trifft auch nicht unsere Emotion dahinter. Immer verbunden mit viel Gebet, mit viel Hoffnung, dass unser Kollege tatsächlich überleben kann. Wir wissen heute, dass es leider anders gekommen ist, und es war natürlich auch viel Frustration und Wut dabei, weil sich hier Islamisten offenkundig auf Straßen und Plätzen bewegen und die Politik eigentlich gar nicht viel viel macht. Und ich sage Ihnen das jetzt mal ganz deutlich: Die Betroffenheit war riesig. Die Politik hat sich mit Betroffenheit und Trauerbekenntnissen überworfen. Und jetzt blicken wir mal heute auf tatsächlich politische Umsetzungen. Was ist denn passiert? Sowohl in gesetzlicher Absichtserklärung, dass das nicht von heute auf morgen umsetzbar ist, ist auch klar, oder aber in materieller Hinsicht, nichts ist passiert. Es ist einfach nichts passiert. Nicht mal eine Vorbereitung ist passiert. Und ich beziehe das jetzt mal auf Bundesebene, weil ich nicht für das Land Baden-Württemberg sprechen möchte, weil ich schlicht und ergreifend auch nicht weiß, ob da was passiert ist. Das wäre unseriös. Fakt ist aber, die Bundesinnenministerin hat bisher noch gar nichts gemacht. Und das ist das, was mich so frustriert, wo ich so wütend werde. Weil was muss denn bitte noch passieren, damit die Politik endlich die Notwendigkeit erkennt? Und spart man an Sicherheit, spart man an Freiheit. Und wir reden hier vom Menschenleben. Und ich finde das ehrlich gesagt nur noch pietätlos, was da passiert. Solche bestialischen Taten, die müssen ernsthafte Konsequenzen zur Folge haben und keine politisch-rhetorischen Phrasen. Also irgendwann reicht es auch mal.
Über die Konsequenzen oder die ausbleibenden Konsequenzen sprechen wir gleich noch. Aber bleiben wir mal bei dem Fall Mannheim nochmal dabei. Das waren Ihre Eindrücke. Was haben Sie von Kolleginnen und Kollegen gehört? Wie haben die die Zeit, die unmittelbare Zeit nach dem Angriff, als auch jetzt die Tage und Wochen danach erlebt?
Ja, ebenso. Also man ist traurig, man ist fassungslos, man ringt um Worte, man versucht irgendwie Anteilnahme zu haben, obwohl man ja jetzt gar nicht vor Ort ist. Man redet natürlich viel darüber, über die Einsatzlage, dass es immer und überall passieren kann. Man gibt noch mal mehr auf sich Acht. Die Familien zu Hause sind vorsichtiger, weil dann noch mal vergegenwärtigt wird, wie gefährlich der Job eigentlich ist. Da sind also viele emotionale Prozesse dahinter und natürlich auch aus polizeitaktischer Betrachtung nochmal viel Sensibilisierung. Fakt ist, das war eine unfassbar schwere Zeit. Sie ist es eigentlich heute noch, weil wir vielleicht anders als der ein oder andere sowas nicht sofort wieder vergessen und zurück zur Tagesordnung. Es ist ein Kollege, wir reden mal von Polizeifamilie, der mitten aus dem Leben gerissen worden ist, inmitten unseres Kreises, und dementsprechend ist nicht nur das Gedenken an ihn immer noch tagesaktuell, und es wird auch immer tagesaktuell bleiben, da bin ich mir ganz sicher. Vor allem aber zeigt es nochmal, wie schnell und wie dynamisch solche Lagen sind. Und ich bin ja ganz dankbar, dass nicht irgendwelche Bürostuhlakrobaten, also politisch Verantwortliche, direkt aufgestanden sind und reaktionell irgendeinen Mist rausgeposaunt haben über die Einsatztaktik der Polizei, weil jetzt haben die Menschen mal live gesehen, wie schnell sowas eigentlich geht und wie schwer sowas überhaupt abzuwenden ist. Insofern, ja, ist das ein ganz, ganz schwarzer Tag, den wir nie vergessen werden, der uns auch immer eine Mahnung ist. Und was wir tun können, ist, diesen beispiellosen Einsatz unseres Kollegen einfach in Ehren zu halten und immer daran zu denken, wofür wir als Polizeibeamte eigentlich stehen, und zwar genau dafür, für die freiheitlich-demokratische Grundordnung, für die Sicherheit der in Deutschland lebenden Menschen.
Es gab, Sie haben schon angesprochen, auch aus der Bevölkerung heraus, ganz, ganz große Anteilnahme. Also man hatte auch so das Gefühl in den Tagen, die Nation bangt und betet auch um Herrn Lauer und dass er es schafft. Und danach hat man gesehen, wie gut besucht die Trauerveranstaltung auch war, wo Leute wirklich ihre Trauer Ausdruck verliehen haben, ihre Anteilnahme gezeigt haben. Was jedoch auffiel, und das war vor allem am Tag des Einsatzes selber, ich habe schon gesagt, die Videoclips gingen irrsinnig schnell rum und plötzlich kamen so ein bisschen die, ich möchte jetzt mal die Sofa-Helden nennen, die quasi sofort gemeint haben, wo sie Einsatzfehler sehen und was hier schief läuft und das könne man doch nicht so machen und so weiter und so fort. Als Sie das mitbekommen haben, Herr Ostermann, was ging da in Ihnen vor?
Also ich kenne es, absolut standardisiertes Verhalten, insbesondere wenn man dann noch Social Media guckt. Mein Tipp ist es, in dieser Zeit gar nicht erst auf Social Media zu gucken. Was soll ich Ihnen sagen? Die haben keine Ahnung. Das ist wie ein Blinder, der von der Farbe spricht. Die wissen überhaupt nicht, wovon sie da sprechen. Das sind vielleicht emotionalisierte Eindrücke, die mit der Faktenlage nichts zu tun hat. Ich kann das aus Perspektive betrachten, wo ich weiß, wovon ich spreche. Und ich weiß, wie dynamisch diese Einsatzlagen sind, gerade mit dem Tarnmittelmesser. Wir haben immer noch eine Verhältnismäßigkeit, das heißt also wild um uns schießen, wie man im Wilden Westen das gerne kennt und wie es andere vielleicht gerne hätten, ist auch nicht möglich. Und beteiligte Dritte dürfen ja nicht verletzt oder getötet werden. Alles daran ist auch richtig. Und deswegen gebe ich da überhaupt nichts mehr drauf. Da habe ich mir ein dickes Fell ja antrainiert, möchte ich schon fast sagen. Das haben die Kolleginnen und Kollegen auch. Wichtig ist, die interne vernünftige Aufarbeitung, die bleibt halt auch einfach intern, da gehört es auch hin. Und was der ein oder andere Sofa-Held von sich gibt, da gebe ich eigentlich nichts drauf. Ich sage immer nur mein Appell auch an diese Kritiker, seid einfach froh, dass es Menschen gibt, die sich in den Staatsdienst stellen und sich in solche Situationen überhaupt begeben, weil, und das muss man sich auch mal vergegenwärtigen, mal ganz platt gesagt, da wo andere Menschen raus, dann rennt die Polizei rein. Und das sind meistens Situationen, wo es darum geht, eben gegen Leib und Leben. Und deswegen ist es wichtig, auch unseren Einsatzkräften den Rücken zu stärken und nicht mit irgendwelchen Parolen nach außen zu brüllen und sie mit irgendwelchen Schuldanweisungen oder irgendwelchen anderen Vorwürfen zu überziehen, was A nicht verhältnismäßig ist und B nicht Gegenstand der Realität.
Weil Sie den Schusswaffengebrauch schon angesprochen haben, ab wann darf man denn als Polizeibeamter überhaupt schießen? Was muss da erfüllt sein?
Ja, es steht ja immer im jeweiligen Zwanggesetz, also für den Bund ist es das unmittelbare Zwanggesetz. Und die Schusswaffe hat schon hohe Hürden. Grundsätzlich muss man einen Schusswaffengebrauch ankündigen, es sei denn, es ist Gefahr im Verzug, also konkrete Gefahr gegen Leib und Leben, und die zeitliche Dringlichkeit lässt das nicht mehr zu. Wir müssen ausschließen, dass es andere Eskalationsstufen der Gewaltanwendung nicht mehr zielführend wären. Und wir müssen natürlich auch versuchen, unbeteiligte Dritte nicht zu verletzen. Und das ist natürlich eine Riesenhürde, eine Riesenvoraussetzung. Dazu kommt natürlich, dass kein Mensch gerne schießt und möglicherweise auch andere Menschen tötet, ob es ein Straftatverdächtiger ist oder nicht. Spielt keine Rolle. Es ist ein Menschsein. Ich sag mal, wenn man geradeaus läuft, ist es ein Menschsein, dass das eine Situation ist, die man möglichst vermeiden will. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir im Bereich der Führungs- und Einsatzmittel eine Zwischenlösung schaffen. Die Bundespolizei, das müssen Sie vielleicht wissen, hat aktuell das Pfefferspray und den Schlagstock, und dann kommt schon die Schusswaffe. Und der Mittelweg wäre das Distanzelektrompulsgerät, im Volksmund Taser genannt, wo wir eine hocheffiziente Wirkung auch aus der Distanz haben und wo wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Schaden an unbeteiligte Dritte verhindern können. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dieses Führungs- und Einsatzmittel bekommen. Und da müssen Sie wissen, halt, ein Schusswaffengebrauch ist ja auch nicht nur eine dynamische Lage, sondern es ist hoch emotionalisiert. Es gibt eine rechtliche Würdigung, die in jedem Polizeibeamten vorgeht. Und zwar binnen Sekunden muss da reagiert werden. Und dann ist die Handhabung auch wichtig. Das heißt also raus aus dem Holster, rein ins Ziel, sodass wir dann auch ein vernünftiges Trefferbild haben. Und das vom Bruchteil von Sekunden in einer Hochstresssituation. Und dann kann man sich vielleicht mal ein kleines Bild davon machen, was es überhaupt bedeutet, wenn man einen Schusswaffeneinsatz hat.
Apropos Trefferbild. Es gibt so, ich nenne sie nochmal Sofahelden, es gibt diese Leute, die von der Seitenlinie dann kommen. Wir erinnern uns zum Beispiel damals an den Axtangriff in Würzburg und den Tweet von Renate Künast, die dann meinen, man könnte so quasi wie in einem Hollywood-Action-Film innerhalb von Bruchteilen von Sekunden auf ein bewegliches Ziel Schüsse abgeben, die dann millimetergenau irgendeine Körperstelle treffen. Kann man denn überhaupt so schnell beziehungsweise so präzise feuern und treffen, Herr Ostermann?
Also erstmal, auch diese Menschen kenne ich, die nehme ich auch nicht ernst. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass diese Menschen nie in eine Situation kommen, wo ihr Leib und ihr Leben bedroht ist. Dann sollen sie weiter ihren Mist schreiben, und anders kann ich das gar nicht betitulieren. Und dann ist das in Ordnung. Natürlich ist es so, dass die Polizei darauf aus ist, das polizeiliche Gegenüber in solchen Situationen kampfunfähig zu machen. Das heißt also grundsätzlich ein Schuss auf den Torso. Wenn es möglich ist, eine Person kampfunfähig zu machen, indem man das Bein trifft, indem man die Möglichkeit hat, dann wird das natürlich gemacht. Das ist gar keine Frage. Aber dafür braucht man eine Vielzahl an Ausbildungs- und Schießstunden immer wieder in die Stresssituation hinein. Und das ist schlicht und ergreifend unrealistisch. Wir haben natürlich mit der GSG 9 der Bundespolizei und Kameraden innerhalb der Bundespolizei, die als möglicherweise, zumindest nach meiner Auffassung, eine der besten Spezialeinheiten der Welt, genau solche Szenarien trainieren. Natürlich sind die in diesen Stresssituationen ganz anders vorbereitet, und natürlich werden sie das gewährleisten können. Aber der Polizeibeamte auf der Straße wird das nicht gewährleisten können, und das muss er auch gar nicht. Wenn hier Leib und Leben von anderen bedroht ist, dann geht es darum, das Tatmittel, also das polizeiliche Gegenüber, kampfunfähig zu machen. Punkt, Ende aus. Und ich kann Ihnen versprechen, wenn dann der Shitstorm über den jeweiligen Kollegen oder der Kollegin überbricht, sind wir deutsche Polizeigewerkschaft da und halten unseren Schirm drüber. Und das macht man nicht mit, so eine pietätlose Unterhaltung, Anschuldigung, Vorwürfe, Missgunst, Misstrauen akzeptieren wir schlussendlich nicht. Und da werden wir uns auch mit aller Kraft gegenstemmen. Und das haben wir bisher auch erfolgreich durchgezogen.
Vorhin haben wir es schon gestreift. Reden wir jetzt mal über das Thema Konsequenzen aus solchen Vorfällen, Herr Ostermann. Immer dann, wenn diese ganz besonders schlimmen Fälle passieren, und wenn auch Politiker sich dazu äußern, sie äußern sich ja nicht zu jedem Fall, das ist ja auch immer so ein Kritikpunkt. Sei es jetzt Mannheim, sei es vergangenes Jahr Brokstedt, sei es Illerkirchberg, sei es Würzburg, dann ist immer von Betroffenheit die Rede und man sei jetzt in Gedanken bei dem Opfer und bei den Angehörigen. Aber was folgt denn letztlich aus diesen Worten, Herr Ostermann?
Die Politik hat meistens immer einen Handlungsmaßstab: Erkenntnis zum Sachverhalt, große Betroffenheit, Dann Kommunikation, also die Rhetorik, der Beileidsbekundungen, harte Maßnahmen fordern, ohne sie wirklich zu benennen, Zeit vergehen lassen, zurück zur Tagesordnung. Das erleben wir immer und immer und immer wieder. Und das wird sich auch jetzt nicht ändern. Wenn die Politik es ernst meinen würde, also sie meint es ernst mit der Trauer, mit dem Beileidsbekundung, gar keine Frage, aber politisch ernst meinen würde, also ihren Job machen würde, dann würde relativ schnell was passieren. Und das habe ich gerade schon angesprochen. Zum Beispiel für die Bundespolizei den Taser einführen, umsetzen, gesetzliche Novellierungen schaffen, künstliche Intelligenz mit in den Alltag hineinbeziehen. Es geht gar nicht darum, dass es von heute auf morgen umsetzbar ist. Ich bin ja auch Realist. Aber es muss ja schon mal was passieren. Und wenn dann die Woche, die Tat 1 Monat, 2 Monate, 3 Monate, 4 Monate um ist und es ist immer noch nichts passiert, sind wir genau bei diesem 6-Punkten-Schritt, den ich vorhin angesprochen habe. Und das kriegen die Menschen mit. Das frustriert die Menschen völlig zu Recht. Und vor allem macht sich die Politik da ein bisschen unglaubwürdig. Also ich kann Ihnen sagen, wäre ich in politischer Verantwortung und ich würde mich in die Öffentlichkeit begeben und würde ABC sagen, dann würde ich auch ABC umsetzen. Das hat auch was mit Anstand zu tun. Aber gut, das ist eine andere Debatte. Dafür gibt es uns ja, um den Finger in die Wunde zu legen. Und wir machen das halt einfach nicht mehr mit. Wir haben auch wirklich genug davon, dass wir immer und immer und immer wieder über dasselbe Thema sprechen und die Politik einfach nicht in der Lage ist, es umzusetzen. Sicherheit kostet Geld, aber das ist gut investiertes Geld. Wenn die Politik das immer noch nicht verstanden hat, ja, dann befürchte ich, wie ich es eingangs schon gesagt habe, dass A, radikale Ränder dadurch gestärkt werden und B, wird es natürlich an der Wahlurne entschieden. Und ich sage Ihnen das ganz offen. Ich liebe unser demokratisches Deutschland und vor allem habe ich großes Interesse daran, dass die Parteien der Mitte weiter in Verantwortung kommen. Aber die Parteien der Mitte in einer Vielzahl, gerade in der aktuellen Bundesregierung, beweisen vor allem eins: Sicherheitspolitik ist nicht nur nicht deren Steckenpferd, sondern sie können schlicht und ergreifend nicht. Und das ist ein Armutszeugnis für ein Land wie Deutschland.
Welche Maßnahmen lassen sich denn überhaupt schnell umsetzen, zeitnah umsetzen? Und für welche braucht es Zeit, möglicherweise sogar viel Zeit?
Also schnell umsetzen können wir auf jeden Fall, dass wir für die Haushaltsaufstellungen im Sachhaushalt, ich nehme jetzt nur die Bundespolizei, einen Sondertatbestand schaffen, dass wir diese 500 Millionen, die wir jetzt Defizit haben, aufbrechen, dass wir für den Haushalt 25 einen gesunden Haushalt haben, damit wir die Sicherheitsbehörden vernünftig ausweiten können, vernünftig ausstatten können, vernünftig ausbilden können. Lebensbedrohliche Einsatzlagen müssen vernünftig ausgeweitet werden. Eine neue Mitteldistanzwaffe muss geschaffen werden. Wir brauchen Schutzschals. Wir müssen evaluieren, ob unsere Führungs- und Einsatzmittel noch im Zeichen der Zeit sind. Einführung des Distanzelektroimpulsgerätes, also den Taser, könnten wir sofort machen. Die Hinzunahme von künstlicher Intelligenz, die sogenannte teilautomatisierte Videoanalyse oder anonymisierte Verhaltenserkennungssoftware, könnten wir sofort umsetzen. Wir könnten sofort neue gesetzliche Novellierungen schaffen, auch im unmittelbaren Zwanggesetz. Alles das kann die Politik sofort auf den Weg bringen. Mittelfristig ist es natürlich so, dass wir im Bereich der Zusammenarbeit auch mit Bund und Land uns nochmal enger vernetzen müssen, auch die kommunalen Ordnungsbehörden, Präventionsprogramme, der schlanke Staat, also der schwache Staat, gerade in sozialer Infrastruktur, der aufgebrochen werden muss, Stärkung der Verwaltungs- und Strafgerichte, Stärkung der Justizvollzugsanstalten, mehr Abschiebehaftplätze schaffen, bilaterale Abkommen mit unseren europäischen Nachbarn definitiv schaffen, das ist wichtig, die Videoausweitung ausbreiten, verkehrspsychologisch intelligente Beleuchtungssysteme einrichten und. Also die Palette ist endlos lang. Wichtig ist, und das muss man mal ganz deutlich machen, das ist ein langer Weg. Was über Jahrzehnte kaputt gemacht worden ist, geht nicht von heute auf morgen wieder um. Das wäre unseriös. Was aber seriös ist, ist zu sagen, gerade mit Blick auf den Haushalt, der personellen, materiellen und gesetzlichen Ausstattung, da gibt es nur ein Parameter, und das ist die Politik höchst selbst, die es sofort ändern könnte und sofort ändern bedeutet, auf den Weg bringen, damit sich endlich was tut. Und ich kann Ihnen sagen, alles das, was ich jetzt hier gerade aufgezählt habe, ist bis zum heutigen Tag nicht passiert.
Mit Blick auf die Tatverdächtigen, Herr Ostermann, was immer wieder aufkommt, ist, Menschen, die auf der Flucht Schlimmes erlebt haben, sind traumatisiert, bräuchten dann zum Beispiel mehr Therapieangebote. Wäre das auch ein Ansatz, um künftig solche Taten ja zu reduzieren, um nicht mehr ständig diese schlimmen Schlagzeilen jeden Tag haben zu müssen, gefühlt?
Ich würde einen Step vormachen. Also erstmal haben wir 351.000 vollziehbar ausreisepflichtige Menschen. 51.000 müssten sofort gehen. Die müssen wir erstmal außer Landes bringen. Dann bräuchte es einen Aufnahmestopp. So ehrlich müssen wir uns machen. Integration kann nur so gut funktionieren, wie wir auch die Fähigkeit dazu haben, also die Kraft, und die ist völlig überlaufen. Das ist völlig egal, in welche Kommune man schaut, völlig egal, welche Partei dort das Sagen hat. Alle sagen das Gleiche. Deswegen Aufnahmestopp und Abschiebeoffensive forcieren. Das ist für mich völliger Standard. Das muss jetzt passieren. Wir müssen darüber sprechen, wie viele radikale Ideologen, insbesondere aus religiöser Überzeugung, und davon reden wir mit Masse, haben wir denn überhaupt hier in Deutschland? Welchen Status haben die? Haben die möglicherweise auch einen Duldungsstatus? Wie strukturell ist das Problem? Wie sieht das aus mit den Imamen aus der Türkei? Das ist halt ein Riesenkomplex, da müssen wir uns mal ehrlich machen. So, und dann müssen wir an der europäischen Außengrenze, besser noch in einem Drittstaat, überhaupt dieses ganze Asylverfahren verlagern, weil sowohl Artikel 16a als auch die Genfer Flüchtlingskonvention verpflichten uns nicht zu dem, was wir hier gerade tun. Und zwar alles blindlings aufzunehmen. Das ist völliger Blödsinn. Schengen funktioniert auch nicht vernünftig, sonst hätten wir dieses Problem überhaupt nicht. Das heißt also, bevor ich überhaupt darüber spreche, psychologisch zu analysieren, ob derjenige, der hier einen Schutzstatus geltend machen möchte, überhaupt vernünftig in der Bahn läuft, habe ich noch tausend andere Maßnahmen, die ich rechtsstaatlich konsequent und vor allem sicherheitspolitisch verantwortungsvoll umsetzen muss, weil dann hätten wir diese massiven Probleme erst gar nicht. Und man muss ja auch mal sehen, der Täter aus Mannheim, der hat hier gelebt und zwar straffrei und hat dann so eine Straftat begangen aus religiös-extremistischer Überzeugung. Das heißt also, mit Masse reden wir hier über Islamisten, auch im Bereich Etatmittel, Messer. Und insofern haben wir da eine viel größere Debatte. Und das wäre mir einfach zu einfach und zu klein. Und das ist übrigens auch kein sicherheitspolitisch verantwortungsvolles Handeln, sondern ganz klar zu sagen, hier ist Schluss. Die einen müssen das Land verlassen. Die anderen kommen erst gar nicht ins Land. Das hat nichts damit zu tun, dass wir den Menschen nicht helfen wollen, sondern das hat was mit der natürlichen Machbarkeitskapazität der Bundesrepublik Deutschland zu tun.
Und danach dann mehr Therapieangebote?
Ne, brauchen wir nicht. Es geht gar nicht so um die Therapie. Wenn ich mal, ich lebe in einem sehr kleinen Dorf, wenn wir hier Familien haben, die werden integriert, die werden mitgenommen, Fußballvereine, Schützenfest, Freiwillige Feuerwehr, im Kindergarten, also die haben überhaupt gar keine Probleme mit. Dieses Phänomen, was wir da erleben, junge, gewaltbereite Männer, meistens in Gruppen, sind vor allem radikal religiös überzeugt auf der einen Seite und auf der anderen Seite werden sie ja gar nicht integriert, weil wir das gar nicht mehr gewährleisten können. Und das ist verantwortungslos. Der Bund ist zuständig dafür, wer in dieses Land kommt und ob er in diesem Land bleiben darf. Und die Kommune darf es am Ende des Tages ausbaden. Das ist doch nicht in Ordnung. Das ist immer schön, dass wir diesen globalen Blick haben, aber wenn man in die Kommunen reingeht, und zwar egal welche, wird man feststellen, nach Fest kommt ab, da geht nichts mehr. Insofern glaube ich, ist dieser psychologische Prozess noch viel weiter hinten, sondern es ist schlicht und ergreifend eine Machbarkeit der Integration, die wir uns da stellen müssen. Und wie gesagt, wir erleben es ja ganz häufig, da, wo kleine Kommunen sind, wo weniger Zuteilung vorherrscht, da funktioniert das auch. Natürlich muss es auch solche Präventionsangebote geben, auch Sprachkurse und. Aber das ist auch wichtig. Ein Schutzstatus ist immer nur ein Status auf Zeit. So, deswegen finde ich auch dieses Staatsbürgerrecht eine Katastrophe. Es ist immer nur ein Aufenthalt auf Zeit. Das heißt also, die Person muss sowieso das Land verlassen. Und dann ist es später eine sozialpolitische Debatte und keine sicherheitspolitische Debatte mehr.
Stichwort Integration. Wir bleiben mal bei Gewaltverbrechen, gehen aber vielleicht mal ganz kurz von den Messerangriffen weg. Ein Fall, der derzeit die Nation beschäftigt, das ist der totgeprügelte junge Mann aus Bad Oeynhausen. Da hat sich hinterher Innenministerin Faeser geäußert und implizit die Schuld bei der aufnehmenden Gesellschaft eigentlich für die Tat gesucht, indem sie sagt, das ist auch ein Produkt von gescheiterter Integration. Wie sehen Sie das?
Also das ist, ich habe schon viele pietätlose Kommentare von der Bundesinnenministerin gehört, aber da hat sie echt den Vogel abgeschossen. Und das zeigt also, dass sie völlig planlos und überfordert ist in ihrem Amt. Das ist eine bodenlose Frechheit, das sage ich Ihnen ganz offen. Als ich das gelesen habe, habe ich geschäumt vor Wut. Wie kann man sich so positionieren in ihrer Verantwortung, in ihrem Bereich? Das ist eine vollumfängliche Katastrophe und zeigt auch ganz deutlich, dass wir überhaupt keine Änderung zu erwarten haben. Natürlich haben wir integrationspolitische Prozesse, die schlecht sind. Natürlich haben wir ein Integrationsdefizit, aber Integration ist auch keine Einbahnstraße. Das heißt also, es muss ja erstmal der Wille vorherrschen, sich zu integrieren. Nehmen wir die Debatte um die Bezahlkarte, nehmen wir die Debatte um, können Sie denn Minijobs oder Midijobs machen, wenn Sie aus dem Asylbewerberleistungsgesetz raus sind? Ein riesen Shitstorm, immer wieder aus derselben Richtung, immer wieder aus derselben Partei, im Übrigen auch von Nancy Faeser. Und am Ende des Tages kommen solche Vorwürfe, also mit Verlaub, ich sage Ihnen das ganz offen, wer hier permanent straffällig wird oder Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung oder gegen Leib und Leben begeht, das ist mir völlig egal, wo der herkommt, die Person gehört nach Vollzug der Haftstrafe abgeschoben. Ob Syrien, Afghanistan, Iran, Irak oder sonst wo ist, kann ja wohl nicht wahr sein. Und das zeigt mir halt ganz deutlich, mit dieser Bundesregierung ist eine sicherheitspolitisch verantwortliche Politik überhaupt nicht zu machen. Und Frau Bundesinnenministerin wäre gut beraten, sich zu entschuldigen, weil das war eine Entgleisung, die hätte ich mir selbst von dieser Bundesinnenministerin nicht erwarten lassen. Aber man wird ja immer wieder traurigerweise eines Besseren belehrt.
Um mal den Punkt Konsequenzen abzuschließen, Herr Ostermann. Weiteres Mittel sind diese Waffenverbotszonen. Haben im Netz für sehr viel Spott gesorgt. Da heißt es dann, wie wäre es denn lieber mit Gewalt oder mit Mordverbotszonen? Für alle die jetzt nicht wissen, was das überhaupt ist, was sind Waffenverbotszonen und was können die überhaupt bringen im Kampf gegen solche Messerattacken, gegen solche Gewaltdelikte?
Also Waffenverbotszonen, wie sie im Volksmund heißen, heißen rein rechtlich Allgemeinverfügungen. Die Allgemeinverfügungen sind immer zeitlich befristet an bestimmten Orten und Plätzen. Man macht das gerne rund um den Bahnhof und im Bahnhofsvorplatznähe. Und der Riesenvorteil daran ist, A, hat man ein hohes Kräftemanagement, B, ist die Eingriffsschwelle. Also die Polizeibeamten können anlasslos Identitäten feststellen, Personen und Sachen durchsuchen. Das geht sonst nicht. Einfach nur aufgrund der Tatsache, weil sie in dieser Waffenverbotszone in der Allgemeinverfügung sind. Das ist ein Riesenvorteil. Und wir können spitze und gefährliche Gegenstände, die unter das Verbot fallen, unter dieses Verfügungsverbot fallen, sicherstellen oder beschlagnahmen, obwohl sie nicht strafbar sind. Das ist der Riesenvorteil an der ganzen Geschichte. Und man mag es vielleicht belächeln, aber immer da, wo die Allgemeinverfügungen ausgesprochen worden sind, werden wir am Ende des Tages feststellen, dass das ein hocheffizienter Einsatz war und damit auch eine hocheffiziente Maßnahme. Und es ist ja nicht immer nur eine Maßnahme, die man separat für sich betrachten muss, sondern es ist ein Bündel von vielen Maßnahmen, um dieses Gewaltphänomen einzudämmen, weil ganz verhindern wird man es nie können. Soll also heißen, die Allgemeinverfügung, ich bin ein großer Fan von, ist genau die richtige Antwort, um schnell und effizient zu reagieren auf genau solche Tatereignisse.
Gehen wir mal in die persönliche Betroffenheit rein. Herr Ostermann, wenn ich selber in so eine Situation, in so eine Attacke gerate, was mache ich dann am besten? Wie sollte ich mich verhalten? Und kann ich mich da überhaupt schützen irgendwie?
Also das ist super schwierig. Ich sage Ihnen das mal grundsätzlich, warum überhaupt schwierig? Weil es war ein Zivilist, der in Mannheim im ersten Angriff den Täter auf den Boden fixiert hat. Und wäre es nicht zu dem Außeneingriff gekommen, wäre nie ein Mord passiert. Also insofern finde ich das großartig, wenn Menschen sich in solche Situationen begeben, so viel Zivilcourage zeigen, sich selbst mit dem Tode quasi zu bedrohen, um anderen Menschen zu helfen. Das möchte ich mal ganz deutlich sagen. Da ziehe ich einfach mal einen Hut vor. Jetzt komme ich aber auf der Vernunftsschiene. Ich habe das gerade gesagt, unter 7 Meter nicht abzuwehren. Polizeibeamte haben Schnitt- und Stichschuss, Schicht, schusssichere und schnittsichere Westen an, Verzeihung, haben die Schusswaffe dabei, Schlagstock, Pfefferspray. Die sind ausgebildet dementsprechend. Das haben Zivilisten mit Masse natürlich nicht und die Ausstattung schon mal doppelt nicht. Also insofern kann man eigentlich nur sofort die Polizei alarmieren, und zusehen, dass man da wegkommt. So ehrlich muss man sein, das ist eine hochemotionale Debatte. Ich bin um diese Zivilcourage, wenn sich Menschen in solche Situationen begeben, so dankbar, dass mir tatsächlich nicht die Worte, dass ich die Worte dafür nicht finde, weil das ist Wahnsinn. Aber rein nüchtern betrachtet, mit Blick auf die Sicherheit eines jeden Menschen, bleibt da nichts anderes übrig, als sofort die Polizei zu alarmieren und so schnell wie möglich sich von dem Umfeld des Täters zu entfernen.
Also als Betroffener schnell Land gewinnen und
Ja.
als jemand, der es beobachtet, schnell die Polizei anrufen, nicht selbst einmischen, würde ich mal was sagen, ne?
Genau.
Die Frage zum Schluss, Herr Ostermann. Werden wir uns daran gewöhnen müssen, an diese täglichen Schlagzeilen, an diese gefühlt oder auch gar nicht mal mehr so gefühlt täglichen Angriffe? Oder sehen Sie da jetzt wirklich Anzeichen in der Politik, es wird jetzt konkretes Handeln eingeleitet, es wird konkret was unternommen und in Zukunft erwarten uns wieder ja bessere Zeiten, muss ich sagen.
Also es ist eine Einschätzung von mir. Ich will Sie aber auch nicht belügen. Ja, wir müssen uns daran gewöhnen, weil die Politik schlicht und ergreifend gar nicht effizient genug was dagegen tun wird, weil sonst hätte sie schon längst getan. Dieses Phänomen ist ja schon letztes Jahr gewesen, wie gesagt, mit fast 9.000 Fällen nur im Bereich schwere und gefährliche Körperverletzung. Raub waren auch nochmal über 4.000 Fälle. Und da, wo das Tarnmesser mitgeführt, aber nicht zum Einsatz kam, wurde statistisch gar nicht erhoben. Also insofern glaube ich der Politik halt einfach nicht. Worauf ich hoffe, ist, wenn ein Politikwechsel stattfindet, das heißt also mit Blick auf die Bundesebene nach den Bundestagswahlen, dass dann es eine Koalition der Willigen gibt, die Sicherheitspolitik neu denken und endlich umsetzen. Insofern müssen wir uns da erstmal ja dran gewöhnen, ist Quatsch. Wir müssen es aushalten. Wir müssen vor allem und dürfen vor allem nicht müde werden, die Politik darauf hinzuweisen, was sie eigentlich gerade mit unserem Land macht. Und das ist mir auch ganz wichtig, eine konstante Größe haben wir in der Bundesrepublik Deutschland. Das sind unsere Rettungs- und Einsatzkräfte. Und damit meine ich auch die Ehrenamtlichen, die aufopferungsvoll ihren Dienst leisten zum Wohle der Menschen hier in Deutschland. Und da können wir uns drauf verlassen, komme was wolle. Und ich glaube, das ist ein Signal, was wir niemals vergessen dürfen.
Also in kommender Zukunft, naher Zukunft erstmal leider keine Besserung in Sicht. Herr Ostermann, wir sind am Ende des Gesprächs angekommen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.